fange ja eigentlich gerne mit einer God Story an und ich merke, man teilt ja am liebsten so die Sachen, wo das so richtig prägnant ist. Na, wo man so richtig denkt, ja krass, das kann nur Gott gewesen sein, der und der ist geheilt worden, das und das ist passiert. Und ich merke aber, dass Gott meinen Blick gerade auch so ein bisschen auf die Kleinigkeiten im Leben fixiert. Eine kleine Geschichte war, ich bin irgendwann diese Woche, gestern war das, bin ich auf der Autobahn nach Hause gefahren und irgendwie war ich so gestresst und auf einmal fährt ein Auto an mir vorbei und hupt. Und mein erster Gedanke ist, oh nein, ist mein Rad ab? Was passiert? Also da merke ich immer so, mein erster Impuls ist immer sofort das Schlimmste zu erwarten. Das ist meine Grundeinstellung. Meine Grundeinstellung ist, oh nein, ist mein Kofferraum offen? Und dann gucke ich nach links und stelle fest, nee, da ist einfach nur Tom, der in seinem BMW das gleiche Modell wie wir haben, an mir vorbeifährt und mich freundlich grüßt. Und ich merke, das ist so ein Moment, wo Gott auch was zu mir sagt. Erstens, ach, wie schön ist es, Gemeinde zu haben. Wie schön ist es, Leute zu haben, die einen auf der Autobahn grüßen. Und zweitens, hey, womit rechne ich in meinem Leben? Wieso gehe ich immer automatisch vom Allerallerschlimmsten aus? Wieso denke ich, jemand will mich rügen? Wieso denke ich, jemand will mich zurechtweisen? Wieso denke ich, es ist gerade was Schlimmes passiert? Warum erwarte ich nicht von Anfang an, hey, da will mich bestimmt jemand grüßen? Ich merke, Gott möchte meinen Fokus aufs Leben an der Stelle immer wieder zurechtrücken. Und das war gestern so eine echt nette Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, letzte Woche war Jörn abends relativ häufig unterwegs und jetzt kommt die nächste Woche und Jörn fährt zur Worship Fusion, ich bin mit den Mädels allein, so wie es aussieht, werde ich nächste Woche aber dennoch predigen und. Und ich habe mich noch gefragt, ach, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich das denn hin? Und da sind wir wieder bei diesem Thema, wie gut ist es, Gemeinde zu haben? Für uns ist zum Beispiel Chrissy mittlerweile mehr ein Familienmitglied, so die, ne? Ist oft bei uns. Und die sagte so, ja, hey, ich habe mir gedacht, wenn Worship Fusion ist, dann unterstütze ich dich. Dann bin ich gerne da. Und das ist für mich eine God-Story, weil ich gerne mich dieser Gemeinde zur Verfügung stellen möchte und er mir die Ressourcen dafür freistellt. Nicht, dass ich dich nur als Ressource sehe, du weißt, wie ich das meine. Aber Gott schafft die Ressourcen dafür, für das, was wir brauchen. Für das, was er uns als Berufung schenkt, schafft er die Voraussetzungen. Und damit möchte ich euch heute Morgen ermutigen. Bevor wir einsteigen, heute Nachmittag, Abend, zu dieser Zeit, die Bibelstelle, die ich heute mitgebracht habe, ist für mich eine Bibelstelle, die ich als Kind ganz, ganz furchtbar und ganz, ganz unverständlich fand. Es gibt Bibelstellen, die können uns so anpieksen. Es gibt Bibelstellen, die liest du und denkst dir, hä? Was soll das denn bitte? Wieso hat's das in die Bibel geschafft? Verstehe ich überhaupt nicht. Und diese Bibelstelle ist eine der Bibelstellen, wo ich immer wieder denke, Jesus hat die Nachfolge für ihn nicht besonders gut verkauft. Wisst ihr, wenn man auf Social Media unterwegs ist, dann kriegt man immer wieder so Werbung von irgendwelchen Leuten, die Coaches sind, die dir beibringen können, wie du dich verkaufst, wenn du ein Mann bist, wie du dich für Frauen verkaufst, wenn du eine Frau bist, wie du Männern gefallen kannst, wie du in Network-Marketing einsteigen kannst. So, du kannst für alles geschult werden, um Leuten irgendwas zu verkaufen. Und manchmal schaue ich mir das an, manchmal schaue ich dann in die Evangelien und denke, und Jesus hat das irgendwie nicht so gut verkauft. Der hat da so richtig unangenehme Sachen in sein Strategie- und Visionspapier gepackt. So unangenehme Sachen, wo ich denke, theoretisch muss ich mir das jetzt aber 7-mal überlegen. So, überzeugt mich auf einer rein menschlichen Ebene nur so semi. Und diese Bibelstelle, die ich euch gleich vorlese, gehört für mich zu den allerkrassesten Bibelstellen, die bei mir diese, dieses Hä-Moment auslösen und die mich zur Käsefrage führen. Für die, die noch nicht so oft hier waren, wenn wir die Bibel lesen, kommen wir immer unweigerlich an Stellen, wo wir erstmal denken, verstehe ich nicht. Aber das sind die Stellen, wo wir Jesus fragen können, wo wir den Heiligen Geist fragen können, Heiliger Geist, was soll der Käse? Die Käsefrage ist ganz wichtig, weil wir ja nicht einem Regelwerk folgen, sondern weil wir einem lebendigen Gott folgen, mit dem wir in einer Beziehung sind. Das bedeutet, ihm liegt etwas daran, dass wir verstehen, was er uns sagen möchte. Ihm liegt etwas daran, dass wir verstehen, wie er uns führen möchte. Und dieses Buch Bibel, das ist nicht einfach nur etwas, wo ich reingucken kann, ich muss mich so und so verhalten, sondern es ist etwas, was für mich ganz organisch in meinem Alltag werden kann. Und dann komme ich an Bibelstellen und denke, wie soll das mir in meinem Alltag helfen? Jetzt habe ich aber eine gute Spannung aufgebaut, oder? Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was ist denn das für eine ominöse Bibelstelle? Die Bibelstelle stammt aus dem Lukas-Evangelium. Eine Parallelstelle dazu finden wir auch bei Matthäus. Aber ich habe mich jetzt für Lukas entschieden. Und wir haben jetzt die neue Genfer Übersetzung. Und die neue Genfer Übersetzung kommt schon, und das ist bei jeder Bibelversion so, kommt schon natürlich mit einer gewissen Interpretation. Und ich zeige euch auch gleich, was ich damit meine. Wir lesen Vers 26 und 27 auch noch. 14. Mir war nicht bewusst, dass ihr auch eure Bibeln aufschlagen möchtet. Sehr löblich, meine Damen und Herren hier. Lukas 14. Da sagt Jesus zu einer Menschenmenge, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen, Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir auf meinem Weg folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Ihr wisst ja, ich bin schon 100 Jahre Christ und auch christlich sozialisiert aufgewachsen. Und ich habe als kleines Kind bereits ganz, ganz viele Bibelstellen auswendig gelernt. Und das ist eine dieser Bibelstellen. Also es ist total praktisch, wenn man viel, viel, viel auswendig lernt, weil es gibt Zeiten im Leben, da schafft man es nicht, so regelmäßig in die Bibel zu gucken. Und diese Zeit mit so einem Kleinkind ist für mich gerade so eine Zeit, wo ich es ganz schwierig finde, im Alltag so feste Bibelzeiten einzubauen. Aber dann ist der Vorteil, da ist einiges drin gespeichert. Und dann nutzt der Heilige Geist so Zeiten, wo ich dann nachts im Bett wach liege, nachts um 3, wie Daniel zum Beispiel, oder unter der Dusche, wo ich über solche Bibeltexte anfange nachzudenken. Und ich merke, es rührt sich was in mir. Und ich find's immer gut, wenn die Bibel uns nicht gleichgültig zurücklässt. Wisst ihr, wenn man jedes Mal so liest und sagt, schon tausendmal gelesen, alles klar. Sondern wenn etwas beginnt in uns zu arbeiten. Und ich finde, dabei sind erstmal alle Emotionen erlaubt. Wir dürfen etwas verspüren, wenn wir die Bibel lesen. Wir dürfen Unverständnis verspüren. Wir dürfen Ärger verspüren. Wir dürfen vielleicht auch manchmal Wut verspüren und sagen, Gott, ich verstehe das nicht. Ich soll das als dein Wort annehmen und ich verstehe es einfach nicht. Und diese Bibelstelle ist eine Bibelstelle, die mich als Kind bereits massiv getriggert hat, weil ich mit der Elberfelder Übersetzung aufgewachsen bin. Und die Elberfelder Übersetzung ist eine super Übersetzung, aber sie ist keine leicht zugängliche Übersetzung. Es gibt Übersetzungen, die versuchen, sehr, sehr nah am Urtext zu sein. Und ich denke, die meisten von uns hier sind irgendwie mindestens zweisprachig. Und ihr wisst, wie herausfordernd es ist, Texte adäquat zu übersetzen, damit wirklich transportiert wird, was man meint. Und ganz, ganz vieles ist einfach lost in translation. Es verschwindet in der Übersetzung. Es geht ein bisschen dabei verloren. Und so versucht aber jede Bibelübersetzung wirklich nah dabei zu sein, gut dabei zu sein. Und die Elberfelder Übersetzung, die ist ziemlich nah am Urtext, denn in der Elberfelder Übersetzung heißt es, wer Vater und Mutter nicht hasst. Haben wir eine Elberfelder Übersetzung da? Nein. Haben wir eine Luther da? Vielleicht übersetzt Luther es auch mit hassen. Ich meine schon. Schlachter. Gib mir mal einen kleinen Moment Zeit. Ich wechsle einmal kurz die Übersetzung hier. In der Elberfelder habe ich mir ganz schön viel markiert. Ah ja, vielen Dank. Wenn jemand zu mir kommt, ach die Schlachter 2000, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Schwierig, oder? Das steht in der gleichen Bibel, wie wo drin steht, du sollst deinen Nächsten, also du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das steht in der gleichen Bibel. Und dann lesen wir, und wer seine Vater und Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern nicht hasst. Wow, ganz ehrlich, für mich ist das eine große Käsefrage. Was soll denn dieser riesig große Leibkäse? Für mich wird der nicht griffig. Was möchtest du mir denn damit sagen? Hey, ich habe Eltern und in der Bibel steht, wir sollen Vater und Mutter ehren. Wie passt das zusammen? In den 10 Geboten steht, wir sollen Vater und Mutter ehren, auf dass wir lange leben. Da hängt sogar noch ein Versprechen dran. In der Bibel steht, ich soll mich meinem Mann unterordnen. Er übrigens mir auch. Epheser macht's. Nur um da mal den Sack zu schließen. Ich habe Kinder, um die ich mich kümmern soll. Auch das finden wir in der Bibel. Und wie passt dann diese Stelle da rein? Für mich war das ganz lange so eine Käsefrage und es war oft eine Stelle, um die ich mich herumgewunden habe. Und nun ist es so, in dieser Phase, in der ich mich befinde, wo ich ja schon gesagt habe, ich finde es schwierig, in meinen Alltag, der so sehr gerade auch durch die Ferien und durch alles von Kindern fremdbestimmt ist, wo wenig Raum ist, den ich mir nehmen kann. Und wenn dann jemand zu mir kommt und sagt, dann mach das doch morgens um 5. Haha, guter Witz, da ist mein Kind bereits wach. So, ich kann nicht morgens um 5 Bibel lesen, es sei denn, ich bringe ihr bei, sie mir vorzulesen. In dieser Phase merke ich aber, dass das Wort Gottes, dass die Bibel dennoch in meinem Leben organisch wird. Dass es mich dennoch bewegt und dass der Heilige Geist mich auf Dinge vorbereitet. Und ich finde es so wunderschön, dass Gott das für uns lebendig werden lässt. Dass Gott nicht nur geschriebenes Wort ist, also nicht nur lehrhaft dargestelltes Wort Logos, sondern dass er ebenso Rhema ist, gesprochenes Wort, das in unser Leben hineintropft und für uns Auswirkungen hat. Jetzt habe ich gesagt, die Elberfelder, die ist da ganz nah dran. Im griechischen Text steht da Miseo, die Misere. Miseo, und das ist wirklich hassen, verabscheuen. Und dann kann man sich natürlich jetzt die Frage stellen, ey Jesus, wie meinst du das denn? Soll ich wirklich meine Familie verabscheuen, damit ich dir nachfolgen kann? Das macht für mich keinen Sinn. Ich habe jahrelang gebetet, dass du mir Kinder schenkst. Hättest du ja auch lassen können. So, ne? Dann hätte ich sie nicht verabscheuen müssen, ganz genau. Wie soll ich das jetzt verstehen? Und plötzlich merke ich in diesem Alltag, den ich sowieso schon herausfordernd finde, poppt diese Bibelstelle in meinem Kopf auf. Und ich denke, ach nee, das ist doch eigentlich der rosa Elefant im Raum, den ich immer wieder umschifft habe. Warum kommt diese Bibelstelle immer wieder? Was möchtest du mir denn damit sagen? Heiliger Geist, was soll der Käse? Heiliger Geist, was möchtest du mir damit sagen? Was darf ich lernen, wenn sowas Unangenehmes auch hochkommt und etwas in mir auslöst? Was passiert da jetzt gerade? Also wir sind vor bald 2 Jahren mittlerweile sind wir umgezogen und wir wohnen jetzt in einer neuen Umgebung. Und ich merke, also der Umzug war für mich herausfordernd. Ich merke, ich stecke gerade in einer Phase, in der ich das Leben sehr, sehr, sehr herausfordernd finde. In der ich empfinde, dass alle Aspekte des Lebens schwergängig sind. Das heißt nicht, dass ich keine Freude im Leben finde. Es gibt Dinge, da freue ich mich drüber und habe Freunde und so weiter. Aber die Grundstimmung, in der ich merke, dass ich verharre, ist das anstrengend. Ich empfinde so vieles als herausfordernd. Ich empfinde diesen Umzug, dieses mich neu einlassen auf eine neue Umgebung mit neuen Menschen und so finde ich anstrengend. Und dann merke ich, es passiert in mir, dass ich auch politische Entwicklungen sehr beunruhigend finde. Ich finde es beunruhigend, dass in unserem Land ein Rechtsdruck immer offensichtlicher wird. Ich finde es beunruhigend, dass wir offensichtlich aus der Geschichte der Vergangenheit nichts gelernt haben gesellschaftlich. Und ich empfinde es als beunruhigend, manchmal hat man halt auch nicht gerne recht, ne? So, dass man denkt, okay, ich habe es irgendwie geahnt und ich habe es irgendwie, ne, kommen sehen. Und dann ist es da und du merkst, puh, das macht meine Seele so schwer. Und ich hatte überlegt, also in unserem Veedel, wo wir jetzt wohnen, in der Umgebung, wo wir jetzt wohnen, sind etliche Menschen, die so ganz, ganz offensichtlich eher im rechten politischen Spektrum anzusiedeln sind. Das siehst du an Tattoos, das siehst du an Dingen, die sie aushängen, an Aussagen, die sie tätigen, hörst du es. Und ich finde das beängstigend. Und es macht was mit mir, wenn ich denke, hey, ich wohne mit meinen Kindern. Ich habe mit meinen Kindern diese kleine Idylle, in der wir davor lebten, wo wir tolle Nachbarn hatten. Ich habe meine peruanische Nachbarin so geliebt. Die hatte unseren Schlüssel, wir hatten ihren Schlüssel. Und es war, als hätten wir einfach 2 Wohnungen, die wir zusammengetan haben, gefühlt. Ich habe das wirklich geliebt, in dieser Gemeinschaft zu wohnen. Und es war nicht eine Zweckgemeinschaft, sondern wir haben uns ganz bewusst aufeinander eingelassen. Und da jetzt das Gefühl zu haben, ich habe diese Sicherheit verlassen und wohne jetzt mit meinen Kindern gefühlt in einer feindlichen Umgebung. Und ich hatte dann die Überlegung, kennt ihr diese Kein Veedel für Rassismus Flaggen? Ja, wer hat so eine Flagge? Also, ich hätte gerne so eine Flagge und habe überlegt, mir so eine Flagge anzuschaffen und auf dem Balkon rauszuhängen. Ja, gehst du auch zum Papa? Na, dann komm, gib sie mir auf den Arm. Ich hatte überlegt, so eine Flagge anzuschaffen und einfach so ein Statement zu setzen. Und dann merkte ich, dass ich es nicht tun wollte. Oh, dem Mann da draußen geht's nicht gut. Oh nein, der ist da rausgeflogen, ja.
Ich Vogel, Papa, ich Vogel.
So, ja, ist gut. Jedenfalls, ich habe gemerkt, ich möchte das nicht tun. Und der Beweggrund, warum ich es nicht tun wollte, war, nicht, dass ich so sehr Angst um mich selbst hatte. Ich bin da, was meine Sicherheit betrifft, irgendwie relativ entspannt. Aber ich merkte, dass ich Angst bekam für meine Kinder. Dass ich Angst hatte, dass es negative Auswirkungen auf meine Kinder haben könnte. Dass ich Angst hatte, dass es meinen Mann negativ beeinflussen könnte. Dass ich Angst hatte, dass vielleicht Menschen, die einer Ideologie nacheifern, aufgrund dieser Ideologie meine Familie verletzen könnten. Dass sie sich vielleicht durch so ein Statement so herausgefordert fühlen könnten. Und diese Angst in mir, die bestimmte letztendlich mein Handeln. Diese Angst in mir hat dann Stopp gesetzt. Und in diese Situation hinein poppt diese Bibelstelle auf. In diese Situation hinein ist die plötzlich in meinem Kopf und ich weiß, ich möchte dieser Sache nachgehen. Ich glaube, dass Jesus an dieser Stelle ein rhetorisches Stilmittel verwendet hat, um seinen Punkt rüberzubringen, nämlich das rhetorische Stilmittel der Übertreibung. Wir dürfen nicht vergessen, Jesus war letztendlich ein Rabbi. Hey, der war 12 Jahre alt und hat im Tempel schon gelehrt. So weise war er, so weise hat Gott ihn gemacht. Und ich glaube, dass er dieses Stilmittel verwendet hat, um seinen Punkt rüberzubringen. Nämlich, natürlich nicht, dass wir unsere Familien hassen sollen. Denn wir sollen ja Vater und Mutter ehren. Wir sollen unsere Ehemänner ehren oder unseren Ehepartner ehren, denn Ehemänner sollen ihre Frauen ja auch lieben. Und wir sollen unsere Kinder ehren und sie nicht zum Zorn ärgern zum Beispiel. Das ist auch so eine Bibelstelle aus dem Alten Testament, ich glaube Prediger. All das ist nämlich auch wahr. Aber gleichzeitig, was bedeutet das in dieser Situation? Und plötzlich wird es mir klar. Jesus stellt mir die Frage, hey Völke, ist deine Nachfolge, ist die dir wichtiger als die Sicherheit deiner Familie? Wenn ich mich dafür einsetze zu sagen, ich trachte zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann bin ich eine Botschafterin der Gerechtigkeit Gottes. Dann bin ich erkläre es dir gleich, du hast die Hälfte meiner Predigt, glaube ich, gar nicht mitgekriegt. Wir können gleich gerne nochmal drüber reden. Oder? Okay. Wenn ich mich entscheide, Jesus nachzufolgen, hat es eigentlich auch immer Konsequenzen. Und wir leben hier in einem Land, in dem wir als Christen relativ entspannt leben können, in dem unsere Nachfolge fast gar keine Negativkonsequenzen für uns hat. Ja, man wird vielleicht manchmal ein bisschen schräg angeguckt. Ja, es gibt das Gerücht, wir seien eine Sekte. So, ne, aber mal ganz ehrlich, das tut nicht so weh. Die Realität für die allermeisten Christen dieser Welt ist es aber, dass sie eben nicht in dieser Sicherheit leben und dass die Nachfolge mitunter alles kosten kann. Dass die Nachfolge mitunter kosten kann, dass man Familienmitglieder ewig nicht sieht. Ich habe mich vor kurzem hier im Generationencafé mit einer Frau unterhalten, die seit über 40 Jahren ihre Schwester nicht gesehen hat, weil sie aus einem Land fliehen musste, in dem ihr Glaube verfolgt wird und in dem ihr Glaube mit dem Tod bestraft wird. Sie hat ihre Schwester seit über 40 Jahren nicht gesehen, weil sie Jesus liebt und ihm nachfolgen möchte. Und weil ihre Jesusliebe ihr wichtiger war, ihm nachzufolgen, ihr wichtiger war, als täglich ihre Schwester sehen zu können. Und ich stehe an diesem Punkt, wo ich merke, dass Gott mich fragt, worauf richte ich meinen Blick in dieser Welt? Richte ich meinen Blick auf ein gemütliches Leben? Richte ich meinen Blick auf ein behagliches Leben in Sicherheit, in Behaglichkeit, wo nichts Unangenehmes rankommen darf? Oder richte ich meinen Blick darauf zu sagen, ich trachte zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit? Und dann bedeutet das, und das ist ja der nächste Vers, dass ich mein Kreuz auf mich nehmen muss, um ihm nachzufolgen. Ich sag's nochmal, Jesus hat das nicht besonders gut verkauft. Mein Kreuz auf mich zu nehmen, alleine dieser Gedanke, da kriege ich schon Schulterweh. Das hat so eine Schwere mit sich. Und gleichzeitig aber zu erleben, dass wenn ich mich darauf einlasse, zu sagen, okay, Jesus, ich lasse mich darauf ein, hier zu wohnen. Es ist jetzt ja nur mein Beispiel. Für euch kann es ja ein anderes Beispiel sein. Ich lasse mich darauf ein, hier zu wohnen in dieser Umgebung, die sich für mich feindlich anfühlt. In dieser Umgebung, in der ich mich nicht sicher fühle. In dieser Umgebung, wo ich das Gefühl habe, dass meine Kinder mit Ideologien konfrontiert werden könnten, die ich schwierig finde. Aber ich lasse mich darauf ein, Jesus, weil ich dir vertrauen möchte, dass du uns hierher geführt hast. Ich lasse mich darauf ein, weil ich dir vertrauen möchte, dass du uns hierher geführt hast. Ich lasse mich darauf ein, weil ich dir nachfolgen möchte und weil ich dich an erster Stelle stellen möchte. Nicht meine Sicherheit, nicht meine Bequemlichkeit, nicht mein Wohlbehagen, sondern deinem Ruf und dir möchte ich folgen. Und dann erlebe ich, dass richtig coole Sachen passieren. Ich stelle plötzlich fest, und das ist wie bei dieser Story mit der Autofahrt vorhin. Erinnert ihr euch, ich sitze im Auto, ich fahre, es hupt neben mir und das Erste, was ich denke, ist, mein Reifen ist geplatzt, ich habe jemanden ausgebremst, jemand findet mich ganz furchtbar, mein Kofferraum ist offen. All das kann innerhalb von Millisekunden durch meinen Kopf schießen. Aber niemals, oh, wer mag mich da denn grüßen? Und genauso ist es in dieser Situation. Ich blicke um mich und sehe, da sind Menschen, die sind schwierig. Da sind Menschen, von denen fühle ich mich bedroht. Da sind Menschen, die machen mir Angst. Situationen, die machen mir Angst. Und es hat Auswirkungen auf mein Leben. Es hat Auswirkungen auf mein Handeln. Und ich merke, mein Handeln ist nicht mehr von Gottes Werten bestimmt, sondern mein Handeln ist von diesen Menschen bestimmt. Weil mein Herz voller Angst um meine Familie ist. Weil ich nicht daran glaube, dass Gott noch viel mehr daran interessiert ist, dass meine Familie aufblühen kann. Hey, ich weiß doch eigentlich, dass er mit jedem meiner Kinder was vorhat im Leben. Es gibt so starke Prophetien über das Leben meiner Kinder, über jeden Einzelnen. Mein Herz ist in dieser Situation von Angst bestimmt, von Irdischem bestimmt und gar nicht so sehr auf Gottes Nachfolge ausgerichtet. Und in dem Moment, wo ich dann sage, Jesus, ich möchte nicht, dass Angst mein Leben bestimmt. Kleiner Disclaimer, ich habe diese Flagge immer noch nicht, weil ich einfach nicht weiß, wo ich die kriegen kann. Das lässt sich lösen. Also falls jemand eine übrig hat, schickt sie mir zu. Ich bin gleich bei dir. Aber was daraus folgt ist, Jesus, ich schaue auf dich und ich folge dir, ich glaube dir, ich vertraue dir, ich gebe mich dir ganz neu hin. Und ich hänge nicht mein Herz an die Sicherheit meiner Familie. Darum kümmerst du dich, nicht ich. Darum kümmerst du dich. Die Verantwortung dafür trägst letztendlich du. Natürlich trage ich einen Teil Verantwortung hier. Aber wenn ich immer in der Angst um meine Familie lebe, kann ich mich auch direkt ins Bett legen und einsalzen. Weil es macht mich handlungsunfähig. Angst macht mich handlungsunfähig. Angst hemmt meine Berufung. Und in dieser Situation, wo ich das dann ausspreche und sage, na gut, Jesus, diese Stelle wird für mich plötzlich lebendig. Und ich beginne sie zu verstehen, ich beginne zu entschlüsseln, was dieses Käsefondue in meinem Kopf bedeutet. Ich beginne zu verstehen, dass es dir nicht darum geht, dass ich sie literally hasse, sondern dass es darum geht, dich an erster Stelle zu stellen, dich vor alles andere zu stellen. Und mein Blick verändert sich. Und ich lerne plötzlich Leute kennen in dieser feindlichen Umgebung, von denen ich merke, hey, ich habe hier Verbündete. Ich lerne hier Freunde kennen. Ich lerne Menschen kennen, die mir sagen, hey, es macht mir Hoffnung, dass ihr hierher gezogen seid. Ich habe mich hier so einsam gefühlt. Ich habe gedacht, ich bin ganz alleine hier in dieser Umgebung und jetzt seid ihr da. Hey, wir sind schon zu zweit und plötzlich sind wir schon zu dritt und wir fangen an zu connecten und wir merken, da kann was entstehen, da kann was wachsen. Ich finde das wunderschön, dass Gott für uns die Bibel lebendig werden lässt. Ich finde es wunderschön, dass der Heilige Geist in unserem Leben wirklich mit uns so unterwegs ist und dass es etwas mit uns macht. Und da ist eine Bibelstelle, die mich so lange Zeit so angepiekt hat. Und plötzlich fange ich an zu schmecken, was sie für mich bedeuten kann. Zu sagen, Jesus, du sollst immer an erster Stelle für mich stehen. Ich möchte mein Herz nicht an Dinge hängen, oder auch an Menschen hängen. Und natürlich möchte ich meine Kinder mit ganzem Herzen lieben. Da geht ganz schön viel Energie bei mir drauf. Jeden Tag. Denn ich liebe diese drei Racker. Ich würde mein Leben für sie ja hinlegen. Ist auch so ein biblischer Text. Ich liebe meinen Mann. Wir haben jetzt 18 Jahre Ehe miteinander gefeiert. Und ich würde auch für ihn mein Leben hinlegen. Aber ich würde nicht Jesus für ihn opfern. Ich würde Jesus nicht opfern. Jesus steht bei mir an erster Stelle, weil Jesus mein Leben bestimmt. Weil Jesus mein Leben verändert hat. Weil Jesus mein Leben heil macht. Weil Jesus mich in diesem Leben durch Prozesse führt und in einen Heilungsprozess, der schon, wie alt bin ich jetzt? 40 Jahre andauert. Aber der Fixpunkt darin ist Jesus. Würde ich diese Verantwortung meinem Mann übertragen, wäre er überfordert damit. Denn er kann nicht mein Retter sein. Genauso wie ich nicht der Retter sein kann. Es gibt einen Retter und ich bin's nicht, ist mein neues Mantra für dieses Jahr. Es gibt einen Retter, ich bin's nicht. Halleluja. Es gibt einen Retter und du bist es nicht. Was für eine Erleichterung, was für eine Entlastung. Es gibt einen Lebensinhalt und meine Kinder sind es nicht. Und ich weiß, das klingt in unserer Gesellschaft heutzutage, wow. Aber meine Kinder sind nicht mein Lebensmittelpunkt. Sie sind, irgendwann mal sind die groß. Ich merke, unser Großer fängt schon an, sich abzunabeln. Entwickelt schon eigene Ideen und ich muss lernen, ihn loszulassen, Stück für Stück. Wenn er mein Lebensmittelpunkt wäre, dann täte er mir sehr leid. Dann wäre das schlimm. Sie sind ein riesiger Teil meines Lebens. Sie sind mir von Gott anvertraut. Sie sind ein Geschenk für mich. Aber sie sind nicht mein Lebensmittelpunkt. Jörn ist ein toller Ehemann. Ich weiß, ich schwärme immer wieder zu sehr von ihm, aber ich habe ja auch einen Anteil daran, dass er so toll ist. Und dennoch ist er nicht mein Lebensmittelpunkt. Jesus ist das Zentrum. Jesus ist das Zentrum unseres Lebens. Jesus ist das Zentrum unserer Gemeinde. Jesus ist das Zentrum allen Universums. Das lebendig gewordene Wort Gottes in unserem Leben. Und wir gehen jetzt zusammen dazu über, dass wir das Abendmahl feiern. Und wenn wir das Abendmahl heute miteinander feiern und Brot und Wein aufnehmen und verstoffwechseln, dann lasst uns dieses Geheimnis festhalten, daran denken, dass wir Christus aufnehmen. Dass wir Christus aufnehmen. Dass er das Zentrum unseres Seins ist, aber dass er auch das große Geheimnis ist, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht die Welt bestimmt, wie ich mich verhandle, sondern ich bestimme die Umstände um mich herum, weil Christus in mir ist, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht die Angst, die ich hier erlebe in dieser Welt. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden, auch wenn du diese Angst verspürst und sie sich für dich real anfühlt. Christus in mir verändert die Atmosphäre. Es ist ein großes Geheimnis, dass Gott sich an uns so verschenkt, dass er uns so vieles im Hier und Jetzt schon anvertraut, dass Himmel und Erde so nah zusammenrücken und dass wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dass das unser Sehnen ist und dass das ein Sehnen ist, das durch uns geschieht, weil Christus in uns die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Und so möchte ich mich darauf einlassen, diesen Lernprozess einzugehen, immer wieder mich korrigieren zu lassen vom Heiligen Geist, ihn immer wieder an erster Stelle in meinem Leben zu stellen, immer wieder zu schauen, was, ob ich da noch auf der wirklich richtigen Spur bin, ob ich gut eingenordet bin. Und so bete ich jetzt, dass du uns in dieser Zeit, wo wir miteinander das Abendmahl nehmen, dass du uns bewegst. Ich danke dir, Jesus, dass du unser Erlöser bist. Ich danke dir, dass du der Erlöser dieser Welt bist und wir müssen es nicht sein. Ich danke dir, Vater, dass du diese Welt so sehr geliebt hast, dass Liebe deine Motivation war, deinen Sohn zu geben für uns. Dass Liebe deine Motivation war, Jesus, dich hinzugeben für uns und dass du uns Freunde nennst. Dass wir deine Freunde sein dürfen, dass wir deine Geschwister sein dürfen. Und ich danke dir, dass du den Heiligen Geist in uns ausgegossen hast. Ich danke dir, dass wir in dieser Welt auf dich schauen dürfen und dass du uns den Auftrag gegeben hast, uns an diese Welt zu verschenken. Ich danke dir für dieses große Geheimnis, dass wir ein Leib sind und du in uns und wir in dir. Ich danke dir, dass wir untrennbar mit dir verbunden sind. Ich danke dir, dass du der Überwinder dieser Welt bist und ich danke dir, dass du der Überwinder in uns bist. In der Nacht, als Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot. Er brach es, gab es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst. Dies ist mein Leib. Und nachdem sie gegessen hatten, da nahm er den Kelch. Er dankte dafür, er segnete ihn und sprach, nehmt und trinkt. Dies ist mein Blut des neuen Bundes. Vergossen zur Sündenvergebung. So oft ihr von meinem Leib esst und von meinem Blut trinkt, tut ihr dies zu meinem Gedenken. Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Amen. Und ich lade euch ein, nach vorne zu kommen. Und das Abendmahl zu nehmen. Ich habe es auf dem Herzen, ich möchte gerne noch was mit euch teilen. Wir feiern morgen Taufe. Und vielleicht hat es gerade in deinem Herzen irgendwie angeklungen, diese Nachfolge Jesu. Vielleicht ist der Ruf gerade für dich da, wo Jesus sagt, klopf, klopf, wie wär's denn mit uns beiden? Und falls du kurz entschlossen bist und sagst, ich möchte mich morgen auch noch taufen lassen, dann sprich mich gerne nach dem Gottesdienst an. Dann ist das nämlich auf jeden Fall möglich. Gottes Türen stehen weit auf für dich. Das ist übrigens Tom, der mich gestern so gefreut hat.